Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Und wieder wird an der Kultur gekürzt. Diesmal trifft es den internationalen Freiwilligendienst kulturweit. 5 Millionen Euro will das Auswärtige Amt durch die Einstellung einsparen. Dabei ist das von der UNESCO organisierte Programm ein Motor für Weltoffenheit.
Es ist ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland und ermöglicht jungen Menschen, Bildungsinstitutionen, Kulturinstitutionen im Ausland konkret zu erleben, sich dort einzubringen. Halbes bis ganzes Jahr dauert dieser Einsatz an den Einsatzstellen von unseren Partnerorganisationen, aber auch an UNESCO-Orten weltweit.
So Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Weltoffenheit AD, unser erstes Thema. Dann hören wir von dem deutsch-iranischen Schauspieler und Regisseur Mohammad Ali Behboudi, warum er die Hoffnung auf Frieden und Versöhnung im Nahen Osten nicht aufgibt. Wir sind bei Theater- und Opernpremieren in Dresden und Magdeburg und entdecken große Meisterinnen, niederländische Künstlerinnen des Barock. Fazit: Kultur vom Tage. Nach erfolgreichen 17 Jahren stellt das Auswärtige Amt den internationalen Freiwilligendienst kulturweit ein. Ein beispielhaftes Programm zur Förderung der Weltoffenheit junger Menschen. Über 6.000 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 26 haben sich bislang während eines freiwilligen sozialen Jahres an Bildungs- und Kultureinrichtungen im Ausland engagiert. Im September brechen die letzten 300 Freiwilligen nun für 6 Monate auf. Dann ist Schluss. Organisiert wird kulturweit von der Deutschen UNESCO-Kommission und deren Generalsekretär Roman Luckscheiter lobte das Programm heute im Deutschlandfunk.
Wenn wir uns anschauen, wie die Alumni zurückgekommen sind, dann ist da ein tolles Netzwerk entstanden, wo eine Weltoffenheit geschaffen worden ist bei jungen Menschen, ganz im Sinne der UNESCO, dass man eben durch Bildung, durch Kultur auch am Frieden arbeitet. Und diese Weltoffenheit, der Geist des internationalen Austauschs, des Sichverständigens, des Brückenbauens, das ist für uns natürlich die 17 Jahre lang immer ein sehr wichtiges Thema.
Es verwundert also, dass das Auswärtige Amt das Kulturweit-Programm einstellen will und langjährig aufgebaute Netzwerke und Strukturen aufgibt. Kooperationspartner der UNESCO waren unter anderem das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst und die Deutsche Welle Akademie. Sabanur Cema ist Politikwissenschaftlerin und Antirassismustrainerin. Sie war pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und forscht derzeit zu Antisemitismus in pädagogischen Kontexten. Und darüber hinaus gehört Sabanur Cema auch zum Präsidium des Goethe-Instituts. Guten Abend, Frau Cema.
Guten Abend.
Hat sich diese Entscheidung abgezeichnet oder hat Sie die Nachricht überrascht?
Ja, auf der einen Seite kam die Schließung tatsächlich unerwartet und ich glaube auch für viele der Beteiligten. Andererseits konnte man ja schon in den vergangenen Jahren sehen, jedes Jahr, Sie haben auch das Goethe-Institut eben auch erwähnt, dass es immer wieder eben Einsparungen im Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik gegeben hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich bitter, dass gerade so ein etabliertes und auch erfolgreiches Programm wie kulturweit dann eingestellt wird.
Sie sind ja Expertin in Sachen Bildungsarbeit. Kulturweit war ein solches Bildungsprogramm für junge Menschen. Welche Chancen hat es den Teilnehmenden eröffnet?
Genau solche Chancen, die man sich vorstellt, wenn man als Jugendlicher eben internationale Erfahrung sammeln kann. Ja? Also das Programm, wie auch viele anderen Auslandsprogramme für Jugendliche, sind natürlich ein Türöffner, persönlich, beruflich. Man kann erste internationale Berufserfahrung sammeln, man lernt Sprachen, man baut so eine interkulturelle Kompetenz auf. Und viele Wege, die sich danach einschlagen, sei es Studium oder beruflich, sind ja ohne diese Erfahrung, die man dann gemacht hat, gar nicht denkbar. Und insofern ist für viele Teilnehmer das Programm auch ein Schritt, ne? Weltoffenheit wurde auch schon öfter erwähnt, aber auch zur Selbstständigkeit und auch so eine berufliche Orientierung. Also da fällt natürlich was Großes weg.
Mit diesem Programm wurden ja über Jahre auch wichtige Strukturen aufgebaut. Was sind das für Netzwerke?
Ganz unterschiedliche. Ich glaube, die Strukturen und die Netzwerke, die dadurch geschaffen werden, sind einmal natürlich persönlicher Art zwischen jungen Menschen aus Deutschland und den jeweiligen Ländern, in denen sie gewesen sind. Es sind aber auch Partnerschaften mit Schulen oder Kultur, Bildungseinrichtungen weltweit entstanden, als auch eben Kooperationen zwischen oder Kooperationsprojekte, die dann immer noch zwischen Organisationen entstehen, in denen man dann eben war und die dann weit hinaus darüber noch wirken. Und auch erwähnt wurde natürlich auch das Alumni-Netz, ne, von den Menschen, die teilgenommen haben, das eben auch international wirkt.
Zwei Drittel der Einsätze waren im Baltikum, Mittelost- und Südosteuropa angesiedelt, außerdem in Zentral- und Westasien und der Mongolei. Hier wurde ja bewusst nicht auf Nordamerika, Neuseeland und Australien gesetzt. Und bei diesen Schwerpunkten hat man sich eben was gedacht. Was ist denn das für ein Signal jetzt an die internationalen Partner?
Naja, man muss immer noch auch den Kontext beachten. Das ist ein Teil der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und wenn sich die internationale Ordnung, Weltordnung verändert und im Umbruch ist, wie aktuell eben, dann werden auch solche Programme strategisch ausgerichtet. Ich glaube, das muss man einfach verstehen. Und gerade die genannten Regionen sind natürlich politisch und gesellschaftlich stark im Wandel. Und insofern wird natürlich mit der Einstellung des Programms ein Instrument im Prinzip entfällt dadurch. Gleichzeitig sind die anderen Regionen, die Sie gerade erwähnt haben, in denen jetzt vielleicht nicht das Programm sehr stark wirkte, dafür gibt es aber eben andere, wie beispielsweise auch das Goethe-Institut und so weiter, die dann dort weiter wirken.
Ja gut, aber zu Kulturweit gehörte ja auch ein sogenanntes Incoming-Programm. Also dafür kamen junge Menschen aus anderen Ländern für dreimonatige Hospitanzen zu uns und die haben anschließend wichtige Impulse mitgenommen, gerade in Heimatländer, zum Beispiel Ägypten, in denen die Demokratie nicht besonders gefestigt ist. Also da wird ja doch viel aufgegeben.
Absolut, absolut. Es ist selbstverständlich also nicht nur sozusagen, dass Deutschland sichtbarer gewesen ist im Ausland, sondern natürlich auch viel der Austausch, der insgesamt notwendig ist und auch sehr wichtig, gerade im Kulturkontext, auch im Bildungsbereich. Da fällt natürlich etwas ganz Wertvolles komplett weg mit der Gesamteinstellung des Netzwerks.
Ist es nicht kurzsichtig, an so einer Stelle 5 Millionen Euro einzusparen?
Ja, genau. Es gibt zwar verschiedene Ebenen, darauf zu schauen. Auf der einen Seite scheinen 5 Millionen irgendwie greifbar. Und wenn man das Gesamte betrachtet, dass sozusagen dieser Außenkulturhaushalt in den letzten Jahren stark gekürzt worden ist. Und das wirkt, wenn man sozusagen mit den politisch Verantwortlichen spricht, so ein bisschen wie nach einer greifbaren, kompakten sozusagen Summe auch gleichzeitig. Und doch würde ich auch sagen, ja, es ist natürlich, es ist eine Investition gewesen, die sich auch ausgezahlt hat. Ne? Nachwuchskräfte, stabile Beziehungen zu Partnerländern, aber eben auch die Vermittlung von einem bestimmten Deutschlandbild, was dadurch alles nicht mehr in dieser Form weitergemacht werden kann.
Kultur und Bildung, das ist die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Vor kurzem wurde ja auch bekannt, dass das Programm Goethe-Institut im Exil mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Also ja, wie ernst ist es um die auswärtige Politik, die auswärtige Kulturpolitik jetzt gerade in diesen Zeiten?
Ja, Sie sagen es, Kultur- und Bildungspolitik ist natürlich eine zentrale Säule der Außenpolitik und gleichzeitig ist sie auch immer sehr stark geprägt von dem, was international und global gerade passiert. Ich würde jetzt auch, weil Sie gerade das Goethe-Institut im Exil erwähnt haben, immer wieder, das kann ich nur betonen, doch auch den gesamten Kontext sehen, gespart wird, auch im Bildungsbereich, im zivilgesellschaftlichen Kontext, in der Demokratieförderung. Also es ist nicht nur die Kultur oder die Außenkultur betroffen von diesen Einsparungen. Das ist alles bitter. Ne? Wir befinden uns da in einem Dilemma, dass andere Themen wichtiger werden, dass internationale Sicherheit und so weiter und so fort viel mehr an Relevanz sozusagen bekommen. Und das Goethe-Institut im Exil und die Kritik sozusagen auch an dieser Streichung des Programms zeigt auch nochmal, dass man das Gesamte nicht im Blick hat. Denn gerade das Goethe-Institut hat in den vergangenen Jahren etwa 10% der institutionellen Förderung verloren, musste viele Institute auch schließen. Also das ist sozusagen ein weiteres wirklich großartiges Programm, was jetzt sozusagen auch noch gekürzt worden ist. Das reiht sich aber gleichzeitig ein in einem, ja, in einer gesamten Einsparung eben dieses des Außenkulturhaushalts. Und das ist auf jeden Fall bitter, und wir werden die Wirkung, die Nachwirkungen sicherlich noch stärker zu spüren bekommen.
Das freiwillige soziale Jahr mit dem Programm Kulturweit war ja nach dem Zivildienstgesetz als Ersatzdienst in der Vergangenheit für den Wehrdienst anerkannt. In der aktuellen Diskussion um den Wehrdienst wirkt das ja jetzt so, als wolle die Bundesregierung vielleicht auch weniger Anreize für die Abkehr vom noch freiwilligen Wehrdienst liefern. Könnte das auch eine Rolle spielen?
Das wäre jetzt spekulativ. Das ist, kann man sich tatsächlich auch so vorstellen. Ich weiß nicht, ob das aber wirklich wirkt und ob jetzt ein Programm, vielleicht müsste man dann auch nochmal erwähnen, sozusagen neben Kulturweit gibt es auch andere Programme, Weltwehr, es gibt die Aktion so ein Siegenzeichen und so weiter und so fort. Das sind natürlich nicht in dieser Form staatlich geförderte Projekte. Ja. Und dort wird es natürlich auch weiterhin diese Möglichkeiten geben, in irgendeiner Form Auslandserfahrungen zu sammeln. Aber diese Diskussion werden wir bestimmt noch weiterhin führen.
Zur Einstellung des Freiwilligendienstes kulturweit. Die Politikwissenschaftlerin und Bildungsforscherin Sabanur Cema. Sie ist auch Mitglied des Präsidiums des Goethe-Instituts. Frau Cema, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Abend noch.
Der Schauspieler und Regisseur Mohammad Ali Behbudi ist im Iran aufgewachsen, lebt und arbeitet aber seit gut 40 Jahren in Deutschland. Ich werde nicht hassen, heißt ein Theatermonolog, mit dem er seit über 10 Jahren durch die Republik tourt. Darin geht es um die Hoffnung auf Versöhnung. Etwas, was vielen Menschen im Nahen Osten und dem Exil gerade mehr und mehr verloren geht. Herr Behbudi, ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Abend.
Guten Abend, danke für Ihre Einladung.
Vor einer Woche haben die US-amerikanischen Angriffe jetzt auf den Iran begonnen. Die Gegenschläge haben den gesamten Nahen Osten in Aufruhr gebracht. Heute hat Präsident Trump dem Iran mit weiteren harten Angriffen gedroht, auch mit einer Ausweitung der Ziele. Mit was für Gedanken, mit was für Gefühlen verfolgen Sie die Entwicklung dieser Tage?
Ja, eine gute Frage. Meine Gedanken sind in diesen Tagen bei den Menschen in der ganzen Region, in Israel, im Libanon, in den Golfstaaten und natürlich im Iran. Dieser Krieg ist nicht ihr Krieg, aber sie sind diejenigen, die am meisten darunter leiden. Wissen Sie, Menschen sitzen im Bunker, fliehen aus ihren Häusern oder leben ständige Angst vor Angriffe. Besonders tragisch ist die Situation natürlich im Iran, wo die Menschen nicht nur den Krieg fürchten, sondern auch gleichzeitig weiterhin unter der Repressionen ihres eigenen Regimes sind.
Woher beziehen Sie denn zurzeit verlässliche Informationen? Mit was für Menschen sind Sie im Kontakt?
Das ist unterschiedlich. Ich versuche natürlich, ganz unterschiedliche Nachrichten mir anzuschauen. Ich versuche, mich aus möglichst verschiedenen Quellen zu informieren, um mir eine eigene und möglichst ausgewogene Meinung bilden zu können. Ich verfolge internationale Sender wie CNN, schaue Al Jazeera und informiere mich auch über persischsprachige Medien im Ausland, zum Beispiel BBC Persien oder Voice of America. Natürlich spielen auch soziale Medien eine Rolle, wobei man dort sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil sich Informationen oft schwer überprüfen lassen. Gleichzeitig aber versuche ich, mit Menschen im Iran in Kontakt zu bleiben. In den letzten Tagen war das allerdings sehr, sehr schwierig. Von meiner eigenen Familie habe ich seit Tagen keine direkten Nachrichten mehr bekommen. Manchmal erhalte ich über Umwege Informationen über ihren Zustand aus dritter oder vierter Hand. Das ist natürlich sehr belastend. Was ich heute erfahren habe, zeigt aber auch eine andere Seite. Die Menschen versuchen sich gegenseitig zu helfen. Supermärkte und Bäckereien arbeiten weiter, damit die Bevölkerung Lebensmittel bekommen kann. Gleichzeitig aber gibt es Berichte, dass die Behörden sehr hart vorgehen wollen. Zum Beispiel wurde die Bevölkerung per SMS heute gewarnt, dass bei Plünderungen sofort mit Schusswaffen reagiert werden könne.
Das ist verständlich, dass Ihnen das natürlich persönlich sehr nahe geht. Danke, dass Sie das trotzdem hier mit uns teilen, Herr Behboudi. Sie haben die Islamische Revolution und deren Folgen als Anfang 20-Jähriger damals im Iran erlebt, sind dann 1984 nach Deutschland geflüchtet, haben seit langem die deutsche Staatsbürgerschaft und zugleich sind Sie ja eben auch mit iranischen Exil-Communities vernetzt. Innerhalb dieser Gruppen, das hören wir immer wieder, gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen, auch dazu, ob der Angriff der Amerikaner der richtige Weg ist oder nicht. Was ist Ihre Haltung?
Grundsätzlich bin ich gegen Krieg durch meine eigene Erfahrung, weil ich habe damals in den 80er Jahren bei Iran-Irak-Krieg 6 Monate an der Front gekämpft. Und ich habe eine Gruppe von 100 Leuten geleitet und davon sind 90 nicht mehr zurückgekommen. Ich weiß, dass im Krieg Menschen sterben und das hat mich dazu bewogen, überhaupt den Krieg nicht gut zu heißen. Es gibt keinen sauberen Krieg. Es gibt keine Kriege, die wirklich Demokratie oder Freiheit bringen können. Sie haben recht, die Iraner, besonders die im Exil Lebende, teilweise haben auch Präsident Trump gebeten, einzugreifen, weil die verzweifelt sind und nicht wissen, wie man diese Regierung stützen könnte. Aber die Menschen im Iran machen eine andere Erfahrung, weil die wissen, was Krieg bedeutet. Die haben 8 Jahre lang den Iran-Irak-Krieg mitbekommen und darunter sehr, sehr gelitten. Unzählige Städte sind bombardiert worden, kaputt gegangen, die teilweise immer noch nicht wieder aufgebaut sind. Wenn man bei einem Angriff 168 Kinder in eine Schule verliert, wenn die Krankenhäuser bombardiert werden, wenn die zivile Bevölkerung darunter leidet, könnte man nicht jetzt sich hinstellen und sagen, Krieg ein guter, sauberer Krieg ist. Weil im Krieg wissen wir, dass wir Schulen getroffen werden, Krankenhäuser getroffen werden. Und das ist mein Problem. Ich kann diesen Krieg nicht gutheißen und ich bin strikt dagegen.
Sie sind Schauspieler und Regisseur. Ihr Theatermonolog »Ich werde nicht hassen« ist die Adaption des Buches eines palästinensischen Arztes und Friedensaktivisten, der 2009 3 Töchter und eine Nichte verloren hat. Sie wurden in Gaza von fehlgeleiteten israelischen Bomben getötet. Und Sie haben es gerade angesprochen, auch im Iran wurden ja bei einem wohl amerikanischen Raketenangriff vor einer Woche eine Mädchenschule getroffen mit mindestens 168 Toten. Können Sie diesen Theatertext jetzt eigentlich noch weiter spielen oder beginnen Sie langsam daran zu ersticken?
Ja, eine gute Frage. Meine humanistische Haltung hat sich durch meine eigene Kriegserfahrung entwickelt und sie wird durch dieses Stück noch einmal sehr bestärkt. Ich werde nicht hassen, erzählt von einem Menschen, der trotz eines unfassbaren persönlichen Verlustes versucht, nicht im Hass zu leben. Diese Haltung berührt mich sehr. Gerade wenn wir heute sehen, wie in vielen Regionen wieder Bomben fallen und Zivilisten sterben, Männer, Frauen und vor allem Kinder, wird mir noch klarer, sehr, sehr viel klarer, wie wichtig solche Geschichten sind.
Aber wie und woraus lässt sich in dieser Zeit überhaupt noch Hoffnung auf Versöhnung schöpfen?
Mein eigener Lebensweg hat mir gezeigt, dass es selbst in sehr schwierigen Situationen immer einen Weg aus der Krise geben kann. Geschichte ist voller Beispiele, in denen Menschen nach schweren Konflikten wieder Wege zu Verständigung gefunden haben. Deshalb glaube ich, dass es nicht hilft, den Kopf hängen zu lassen oder die Hoffnung aufzugeben. Jeder kann im eigenen Umfeld versuchen, menschlich zu handeln, Brücken zu bauen und nicht dem Hass nachzugeben. Ich versuche einfach, meinen kleinen Beitrag dazu leisten, als Mensch, auch als Künstler, und darauf zu hoffen, dass wieder Frieden möglich wird. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Ihr Vater, Herr Behboudi, war vor der Islamischen Revolution ein hoher Geistlicher, ein Ayatollah, ein sehr gebildeter Mann. Sie selbst waren eben während der Revolution gerade beim Wehrdienst. Die iranische Armee hat heute über 600.000 aktive Soldaten und daneben gibt es eben die 150.000 Mann starke Revolutionsgarde, eine Art Staat im Staat. Wie groß ist die Gefahr, dass diese ideologisch gedrillte Elitetruppe die Macht im Iran übernimmt?
Zu dem, was Sie gesagt haben, kommen noch fast eine halbe Million Paramilitärs, die jetzt aktiviert worden sind und auf die Straßen im Iran Patrouillen fahren. Meiner Einschätzung nach wird das iranische System zunächst versuchen, den Eindruck einer zivilen, staatlichen Ordnung aufrechtzuerhalten. Stabilität nach außen zu zeigen, ist für die Führung sehr wichtig. Deshalb werden institutionelle Abläufe, etwa die Regelung einer möglichen Nachfolger, wahrscheinlich möglichst schnell organisiert. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass es innerhalb des Systems unterschiedliche Machtlager gibt. Hinter den Kulissen gibt es schon seit Jahren Rivalitäten zwischen verschiedenen politischen und religiösen Gruppen, die jeweils versuchen, ihren Einfluss zu sichern. Die Revolutionsgarden spielen dabei eine sehr, sehr besondere, wichtige Rolle. Sie sind nicht nur militärisch sehr stark, sondern haben auch enorme wirtschaftliche Macht im Land. Viele große Unternehmen und wirtschaftliche Netzwerke stehen direkt oder indirekt unter ihrem Einfluss. Genau deshalb ist die Situation so kompliziert. Diese Strukturen haben sehr viel Macht, aber auch sehr viel zu verlieren. Deshalb ist es im Moment äußerst schwierig, vorherzusagen, wie sich die Machtverhältnisse im Iran tatsächlich entwickeln werden.
Aber sehen Sie in der derzeitigen Entwicklung irgendeine Chance für Demokratie im Iran?
Ja, erstmal muss dieser Krieg beendet werden. Klar, Iran ist ein Land mit einem sehr hohen Kulturguthaben. Und wenn man den Menschen im Iran die Chance gibt, einigermaßen normal leben zu können, dann können die auch unterhalb Iran wirklich Kräfte entwickeln, die wirklich zu einer Demokratie und zu einer Freiheit kommen. Aber meiner Meinung nach, das kann man nicht mit einem Krieg von draußen einfach delegieren, und das wird nicht funktionieren. Wir haben gesehen, dass Irak hat nicht funktioniert. Wir haben gesehen, dass in Libyen nicht funktioniert hat, in Afghanistan schon gar nicht. Nach 20 Jahren müssen die westlichen Länder da einfach weglaufen und alle Waffen und alle Möglichkeiten da liegen lassen. Und wir sehen, was jetzt in Afghanistan los ist. Die Frauen haben keine Rechte. Die können nicht mal in die Schule gehen. Die können nicht Universitäten besuchen. Und das ist meiner Meinung nach auch jetzt das Problem. Man kann mit Krieg nicht die Demokratie nach Iran importieren, schon gar nicht von Israel und USA. Donald Trump hat auch ganz deutlich gesagt, das ist jetzt nicht sein Interesse, Demokratie nach Iran zu bringen, sondern er versucht, moderate Führer im Iran finden, mit denen er, wie er sagt, einen Deal machen kann. Und das wird halt nicht das Interesse von Iranern sein.
Ich habe gefragt, was in dieser Zeit überhaupt noch Hoffnung machen kann. Und meine Antwort ist nach unserem Gespräch, das sind Menschen wie Sie, der deutsch-iranische Schauspieler und Regisseur Mohammad Ali Behboudi. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Behboudi.
Ich danke Ihnen und ich hoffe, dass wir bald Frieden haben. Das ist meine Sehnsucht.
Und ich weise nochmal hin auf Ihren Theatermonolog »Ich werde nicht hassen« wird auch weiterhin gespielt, zum Beispiel am 18. März und am 9. April im Theaterhaus Stuttgart und am 15. April in Geisingen bei Stuttgart.
Dankeschön.
Oper.
Alfred Schnittke war nach Dmitri Schostakowitsch der berühmteste und meist aufgeführte russische Komponist des 20. Jahrhunderts. Als seine wichtigste Oper gilt Leben mit einem Idioten, 1992 uraufgeführt. Das ist eine Auseinandersetzung mit Absurditäten im real existierenden Sozialismus. Grundlage ist eine Erzählung von Viktor Jerofejew. Ein Schriftsteller wird dazu verurteilt, einen Psychiatriepatienten bei sich aufzunehmen, ein Mann, der alles auf den Kopf stellt, sodass der Schriftsteller am Ende selbst in der Klinik landet. Leben mit einem Idioten. Das Theater Magdeburg hat sich jetzt diesen Opernstoff vorgenommen und aus der Premiere kommt für Fazit Georg Kasch. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Der Stoff ist brutal und absurd. Also dieser psychisch kranke Vova macht im Leben des Schriftstellers und seiner Frau alles kaputt. Er vergewaltigt, er mordet, er treibt den Autor in den Wahnsinn. Wie bringt der Schweizer Intendant und Regisseur Julien Chavat das jetzt in Magdeburg auf die Bühne?
Julien Chavat erzählt die Geschichte als so eine Art grelles Zirkusspektakel, als Pandemonium, aber das bleibt immer Theater. Anneliese Neudecker, die Bühnenbildnerin, hat hinten so ein Zirkus rumgebaut mit so einer Zuschauertribüne. Vorne gibt's so Felsenattrappen und dazwischen stehen so Kühlschrank und Fernseher wie so Rudimente einer kleinbürgerlichen Existenz. Und da oben gibt's so einen roten Lackvorhang, der auch immer wieder runtergeht. Das ist ganz interessant, weil natürlich gibt es viele brutale Szenen und immer wenn es besonders brutal wird, dann geht eben dieser Lackvorhang runter, hängt da wie so eine Brechtgardine und verdeckt so die ärgsten Sachen. Und hier sind eben alle Clowns, außer die Hauptfigur, der Schriftsteller, der bezeichnenderweise Ich heißt. Und am Ende ist es aber so, dass dieser Schriftsteller selbst in einen Clown verwandelt wird. Und dann stehen auf diesen Halskrausen, die alle haben, verschiedene Begriffe, die verschiedene sozusagen Sünden oder verschiedene Seelenzustände bedeuten. Und bei ihm steht dann ganz groß Ego drauf. Das heißt, er ist eingemeindet, er hat seine Individualität verloren. Und genau darum geht's hier ja auch. Ich meine, diese Oper, die steckt wirklich voller Zumutungen. Das Verhältnis zwischen dem Schriftsteller und Vova erinnert so ein bisschen an Max Frischs Biedermann und die Brandstifter. Also der Schriftsteller, der lädt die da ein, der nimmt es hin, dass Vova seine Bücher zerreißt, die Wohnung zumüllt, defekiert, seine Frau vergewaltigt, auch ermordet. Und statt ihn rauszuschmeißen, verliebt er sich auch noch in ihn. Und das alles wird auf der Bühne gezeigt und das aber immer mit so einer gewissen Distanz.
Viktor Jerofejew und Alfred Schnittke bezogen sich da auf den alltäglichen Wahnsinn in der ehemaligen Sowjetunion. Gibt es denn jetzt in dieser Inszenierung auch Anspielungen auf das Russland von heute? Also liest man das so?
Nein, und das ist interessanterweise auch gut so, denn die Botschaft von Jerofejew und Schnittke war ja, dass das Sowjetsystem so bis in die intimsten Zweierbeziehungen eindringt und sie zerstört. Und oft war es in Inszenierungen bislang wohl so, dass Vova klar als so eine Art Lenin-Kopie zu erkennen war. Und außer dann in Zürich 2024, da hat Kirill Serebrennikow damit Schluss gemacht und der hat einfach gesagt, dass der Idiot eigentlich nur eine Spiegelung des Ich ist, also alle Gewalt, alle Perversionen in uns selbst stecken. Und Chavat macht das hier in Magdeburg ganz ähnlich, indem es wirklich diese große Zirkusgeschichte ist und indem wir uns mit diesem Menschen anfangen zu identifizieren und irgendwann merken, das steckt wirklich alles in uns drin. Und was hier aber auch so ein bisschen mit transportiert wird, ist, dass dieses Ich, dieser Erzählerfigur, aus dessen Perspektive das alles geschildert wird, dass der ein erstaunlich unpolitischer und naiver Mensch ist. Das heißt, so ein bisschen ist es eben auch dieser Warnruf, wie der Biedermann und die Brandstifter, bleibt wachsam und guckt, wen ihr euch da ins Haus holt und guckt, mit was ihr euch auseinandersetzt oder auch, wie gefährlich unpolitisch sein bedeuten kann.
Aber wir haben es eben ja auch mit einer Oper zu tun. Wie lässt sich denn diese Musik beschreiben?
Diese Musik nennt sich Polystilistik, weil es wirklich alles gibt. Es gibt das ganz große Aufdröhnen, es gibt die Cluster, es gibt ganz, ganz feine Klänge, es gibt so eine Art Rezitativ, wo dann nur ganz wenig im Orchester passiert. Und dann gibt es wahnsinnig viele Zitate. Es gibt die Internationale, wird zitiert, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Witzig ist auch, dass der Chor, Chor der Freunde heißt, das war früher so ein Synonym für die russische Besatzungsmacht. Und so kann man also diese Bezüge zu dem Russland von damals damals, also zur UdSSR, durchaus raushören und auch rauslesen. Und ich glaube, dass das ältere Publikum hier in Magdeburg, das dürfte eigentlich diese Anspielungen auf die Sowjetunion verstehen. Und es gibt aber auch wirklich wahnsinnige, ariose Passagen. Gerade die Frau des Schriftstellers, die hat da so ganz hohe Astraltöne. Das ist wahnsinnig spannend gemacht. Und es gibt dann aber auch wieder Walzer, es gibt Tango. Es ist wirklich ein großer, großer Clash der verschiedensten Elemente. Und am Ende ergibt sich so was Erstaunliches wie ein großes Ganzes. Aber es erinnert auch immer wieder an Gigi Ligetis Le Grand Macabre. Also eigentlich ist es eine Anti-Oper.
Pavel Poplawski dirigiert die Magdeburgische Philharmonie. Vielleicht hören wir einen Ausschnitt.
Gerne.
Ja, Georg Kasch, wie hat diese Musik und die Interpretation heute Abend gewirkt?
Sie wirkt wirklich stark, weil, das hat man ja eben gehört, das peitscht manchmal so auf. Das hat aber auch eine große Melodiosität. Und das alles kitzelt Pavel Poplawski raus. Der ist ja hier im Haus erster Kapellmeister, sonst eher so für Operette und Musical zuständig. Aber gerade weil es bei Schnittke auch immer um Unterhaltungsmusik geht, Walzer, Tango, man hat ja eben auch gehört, dass so richtig Schmiss drin, spitzt er die Musik und spitzt er die Musik gut mit dem Orchester zu. Das macht richtig Spaß, macht Lust. Es gibt am Anfang einiges an Abstimmung, Schwierigkeiten mit dem Chor, aber das legt sich dann und dann gibt es immer wieder so Soundballungen, die wirklich eine große Kraft entwickeln. Das ist wirklich schön gemacht und es verliert aber auch in diesen leiseren, nicht ganz so dicht komponierten Passagen nie an der Spannung.
Das Theater Magdeburg wurde 2025 für seine Schauspielsparte als Theater des Jahres ausgezeichnet. Kann das Musiktheater da also mithalten?
Ich würde sagen, das Musiktheater fällt auf jeden Fall nicht gegen das Schauspiel ab. Magdeburg hat einen wirklich interessanten Spielplan, neben dem Kernrepertoire auch Raritäten, Zeitgenössisches. Und das Haus, das schafft wirklich den Spagat zwischen einer überzeugenden Operette wie Clivia und einem total spannend inszenierten Tannhäuser. Und es gibt tolle junge Sängerinnen im Ensemble, auch wenn es jetzt so war, dass es alles Gäste waren. Also Julia Notch als ich, Alison Scherza mit wahnsinnig tollen Glashafetönen als Frau. Aber allein die Tatsache, dass so ein Haus wie Magdeburg eine Oper wie Leben mit einem Idioten stemmt, was in Berlin, München und anderen Metropolen noch gar nicht passiert ist, und das in so einer respektablen Qualität, das ist wirklich beachtlich. Und dafür kann man auch mal die Anreise zum Beispiel von Berlin aus auf sich nehmen.
Georg Kasch über die heutige Opernpremiere in Magdeburg, Alfred Schnittkes Leben mit einem Idioten. Vielen Dank und schönen Restabend.
Danke.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Die Kunst des Barock verbinden viele mit Rubens, Rembrandt und Vermeer, allesamt Männer. Deren Zeitgenossinnen sind in der Kunstgeschichte fast verschwunden. Dabei waren viele Künstlerinnen sehr erfolgreich, manche sogar besser bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Eine Ausstellung im Museum der schönen Künste im belgischen Gent erzählt ihre Geschichte jetzt neu. Unvergesslich, Künstlerinnen zwischen Antwerpen und Amsterdam von 1600 bis 1750. Sabine Oelze war bereits dort.
Viele Werke in der Ausstellung wirken seltsam vertraut. Präzise Blumenstillleben, dramatische Historienbilder, Selbstporträts. Doch die Namen ihrer Urheberinnen sind kaum bekannt. Eine von ihnen, Judith Leister. Ihre Gemälde wurden jahrhundertelang Männern zugeschrieben. So auch dieses hier. Drei Musiker sitzen zusammen, ein Lautenspieler, ein Geiger und eine junge Frau mit aufgeschlagenem Notenbuch.
Judith Leister signierte die meisten ihrer Gemälde mit einem Monogramm. Ein J und ein L, kunstvoll verschlungen. Nach ihrem Tod konnte es jedoch niemand mehr entziffern. Man erkannte nur den Stil, typische Genremalerei, vergleichbar der von Franz Hals oder der ihres Mannes, der ebenfalls Maler war. Auf diese Weise ernteten diese beiden den ganzen Ruhm dafür.
Frederica van Damme, Kuratorin der Ausstellung Unforgettable, Unvergesslich, spricht von struktureller Amnesie, einem Vergessen mit System. Das Museum der schönen Künste in Gent hat mehr als 40 Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts aus Städten wie Amsterdam und Antwerpen nun erstmals versammelt. Damals waren sie keineswegs selten. Viele waren sogar finanziell sehr erfolgreich. Zum Beispiel die Niederländerin Rachel Reuss. Sie verkaufte ihre Blumenstillleben teilweise teurer als ihr Zeitgenosse Rembrandt. Die Bouquets, gespickt mit Vanitas-Motiven, waren bei Sammlern in ganz Europa begehrt.
Zu Lebzeiten wurden diese Künstlerinnen für ihr Können gelobt. Doch als sich im 19. Jahrhundert die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin etablierte und vor allem von Männern betrieben wurde, setzte sich die männliche Perspektive durch. Man fühlt sich eben stärker mit dem verbunden, was man kennt.
Nicht jedes Gemälde in dieser Ausstellung ist ein Meisterwerk auf dem Niveau eines Rembrandt, aber jedes erzählt eine erstaunliche Geschichte. Mehrere Selbstporträts der pfälzischen Prinzessin Luise Hollandin sind hier zu sehen. Ein frühes zeigt sie als junge Frau mit großen braunen Augen, kostbar gekleidet, selbstbewusst. Ein späteres dagegen als Nonne. Als Hollandine ihren eigenen Neffen heiraten sollte, ging sie lieber ins Kloster, um weiter malen zu können.
Sie floh aus ihrem Zuhause in ein Kloster bei Paris. Aber das war natürlich kein typischer Lebensweg. Eine andere Möglichkeit war, unverheiratet zu bleiben. Allerdings ein schwierigerer Weg. Denn von solchen Frauen erwartete man besondere Frömmigkeit. Diesen Weg wählte die berühmte Stilllebenmalerin Maria van Oosterweg. Sie lebte unverheiratet und zusammen mit ihrer Haushälterin.
Neben Porträts, Genrebildern und Historienmalerei zeigt die Ausstellung auch feine Spitzenarbeiten. Sie liegen in Vitrinen oder hängen hinter Glas, aufgewertet als Kunstwerke. Aus der Entfernung wirken einige fast wie gezeichnet. Erst aus der Nähe erkennt man die hauchdünnen Fäden. Spitze war im 17. Jahrhundert ein Luxusprodukt, oft teurer als ein Gemälde. Doch die Spitzenklöpplerinnen blieben meist anonym.
Ihre Arbeiten waren ein wichtiger Teil der damaligen künstlerischen Wirtschaft. Wenn man sie einfach ausblendet, kann man den Anteil von Frauen am kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung jener Zeit nicht wirklich verstehen.
Einige Künstlerinnen wurden in den vergangenen Jahren bereits wiederentdeckt. Die Stilllebenmalerin Clara Peters etwa oder die Brüsseler Historienmalerin Michaelina Vautier. Doch das Museum für schöne Künste in Gent zeigt, sie waren nicht alleine. Auf sehr konzentrierte und eindringliche Weise füllt die Ausstellung eine Lücke in der Kunstgeschichte und macht sichtbar, was vorsätzlich vergessen wurde. Eine längst überfällige Arbeit und ein großes Verdienst.
Unvergesslich, Künstlerinnen zwischen Antwerpen und Amsterdam von 1600 bis 1750. Diese neue Ausstellung im Museum der schönen Künste in Gent ist dort bis Ende Mai zu sehen. Und jetzt gehen wir nochmal ins Theater in Dresden. Der talentierte Mr. Ripley, das ist ein 1955 umgehend prämierter Roman von Patricia Highsmith, wurde auch mehrfach verfilmt. Highsmith kreist darin um ihre zwei Lebensthemen, das Versteckspiel um die eigene Identität und die Natur des Bösen. So liest es sich in der Ankündigung des Staatsschauspiels Dresden. Konkreter: Tom Ripley will den reichen Rederssohn Dick aus dessen Fluchtort in Italien zurück zum Vater nach New York locken und trifft auf heftigen Widerstand.
Weißt du, wie groß der Druck ist, wenn vor dir schon alles erreicht wurde und du es immer nur noch halten, immer halten musst?
Ja, Dickie, dann lass es doch los.
So wie du es loslassen willst, oder was? Ja, wenn dein Geld so egal ist. Tu doch nicht so, als würde mein Geld dich abstoßen. Wirklich, tu nicht so. Ja, bist du nicht von Anfang an in meinem Haus, in meinem Boot, in meinen Kleidern geschwommen, als wäre alles deins? Doch, doch.
Der talentierte Mr. Ripley am Staatsschauspiel Dresden hat Hausregisseurin Daniela Löffner den Roman jetzt für die Bühne adaptiert und Michael Lages kommt für Fazit direkt aus der 4 Stunden dauernden Premiere. Hallo, guten Abend.
Oh ja, guten Abend.
Erschöpft oder aufgekratzt?
Na, erschöpft und ein bisschen zermürbt, denn diese Aufführung hat einen zentralen und sehr einleuchtenden Gedanken. Sie erzählt nämlich die Geschichte von diesem chronischen Betrüger Ripley und dem flüchtigen Reederserben Dickie Greenleaf als vor allen Dingen homosexuelle Geschichte. Das ist ein Nebenaspekt, jedenfalls in der bisherigen Betrachtung von Highsmiths Werk, dass die beiden sich so nahe kommen, dass sie dafür, für die Gemeinsamkeit im Grunde alles aufgeben. Tatsächlich steht aber ja, und das ist so bei Highsmith angelegt, am Ende dieser Beziehung ein Mord. Dieser Tom Ripley bringt diesen Dickie Greenleaf um, wahrscheinlich vielleicht, weil sie sich zu sehr ineinander verliebt haben. Und daraufhin beginnt erst diese große Identitätstauscherei. Also Ripley übernimmt quasi das Ego seines Opfers und versucht im zweiten Teil des Abends, der sehr, sehr langatmig und zermürbend ist, in der Tat sozusagen diese Identitätsverschwimmung gegenüber der Realität, also gegenüber einem Kriminalkommissar, der ehemaligen Freundin von Dickie und eigenen Freunden durchzusetzen. Die eine zentrale Idee ist wichtig, alles drumherum fällt leider deutlich ab.
Der Roman spielt ja viel draußen, an Stränden und auf Booten, erst New York, dann Italien. Wie bringt Daniela Löffner das auf die Bühne?
Na, das Boot ist ein echtes Ereignis. Es ist nämlich tatsächlich ein fast bühnenbreites und wenn man es senkrecht in den Bühnenhimmel wegzieht, auch fast bühnenhohes Ruderboot, sieht aus wie ganz, ganz altes Holz. Und das ist letztlich das zentrale Bühnenbild, weil sich darin tatsächlich die Begegnung der beiden abspielt, dieser beiden Männer, die einander finden, aber gleichzeitig auch der Mord darin tatsächlich geschieht. Das ist ein extrem sehr starkes Bild, das einen dann gar nicht mehr dran denken lässt, dass im Film und auch im Roman so viel draußen spielt. Das ist tatsächlich ein abstrakter Raum, der über dieses Boot definiert wird. Der Bühnenbildner ist Fabian Wendling und der hat dafür wirklich eine sehr, sehr großartige Idee gefunden. Drumherum ist viel Kleinkram, viel Koffer, Reisekoffer, es wird unentwegt hin und her gereist, ab und zu auch viele Klamotten, weil dieser Tom Ripley natürlich, wenn er sich die Identität seines Opfers aneignet, es vor allen Dingen über die Klamotten, über die Ausstattung, über die Anzüge macht. Das leuchtet alles sehr ein, aber tatsächlich gerät über dieser zentralen Idee, die Geschichte als homosexuelle Geschichte zu erzählen, gerät die Dramaturgie und Logistik des Rests stark ins Hintertreffen. Also im zweiten Teil, der plätschert wirklich nur noch so vor sich hin, nachdem die Klimax kurz vor der Pause mit großer Liebe und großem Mord stattgefunden hat. Im zweiten Teil plätschert es wirklich nur noch so dahin und man folgt merklich, ich finde auch um mich herum ein bisschen ermüdet, der Tatsache, dass eigentlich nichts mehr erklärt wird. Das Große war schon. Das große Ereignis, also die große Männerbegegnung, hat stattgefunden im ersten Teil und endete mit dem Mord. Und damit war letztlich auch die Inszenierung fast schon am Ende.
Naja, im Mittelpunkt stehen eben diese beiden Männer. Wie ist das denn schauspielerisch?
Das sind sehr junge, kraftvolle Männer. Simon Werdel ist der Tom Ripley und Jakob Fries, der Dickie Greenleaf genannt wird. Die spielen das sehr aus. Es geht sehr nackt zu auf der Bühne. Es wird auch immer mit der Attraktion der Körper gespielt. Also sie bewegen sich auch dann ein bisschen tänzerisch. Und es ist vollkommen unpeinlich, um das auch mal zu sagen. Also die sind sozusagen, wie sie sind, als Männer mit und ohne Klamotten und eine Attraktion füreinander. Und das ist überhaupt nicht nach außen, auf uns hin, aufs Publikum gewendet, sondern es findet unter den beiden statt. Und insofern ist es auch sehr überzeugend. Die Besetzung ist sehr klein, sehr überschaubar. Tatsächlich sind das nur 6 Personen, die das Ganze spielen. Der Vater, Hans-Werner Leupelt, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Josephine Tanke, die Freundin, die so irgendwie zwischen den beiden zerrieben wird. Das ist als Schauspielerabend ist das sehr ansehbar. Aber als sozusagen als gedanklichen Konstrukt über einen Roman, der wirklich extrem konsequent und gearbeitet und konstruiert ist, ist es doch dann letztlich dramaturgisch ein bisschen dünne.
Michael Lages über die heutige Premiere am Staatsschauspiel Dresden nach Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley. Danke, Herr Lages.
Gern geschehen.
Und jetzt zu Tobias Wenzel. Nochmal zusammen, was die gedruckten Feuilletons in dieser Woche zu bieten hatten. Die Kulturpresseschau.
Trau niemals einem Menschen, der mit einer Teehaube allein in einem Zimmer ist und sich das Ding nicht auf den Kopf setzt. Elke Heidenreich zitiert in der Welt am Sonntag diesen großartigen Satz der britischen Schauspielerin Judi Dench. Und sofort stellt man sich selbst, Freunde und Kollegen testweise mit solch einem Teekannenwärmer als Mütze vor. Zum Weltfrauentag drückt Heidenreich in Form eines Briefes an die 91-jährige Dench ihre Bewunderung für sie aus. Frauen wie sie tragen dazu bei, dass Frauen wie ich glücklich und vergnügt alt werden und sich vor gar nichts fürchten, schreibt Heidenreich, und außerdem, dass sie wie Dench von Shakespeare gelernt hat: Der Krieg macht Menschen zu Monstern. Überall Krieg in den Feuilletons dieser Woche, vor allem der Iran-Krieg. Planespotter notierten zuletzt rege Flugtätigkeit über der US-Basis im deutschen Ramstein, An- und Abflüge militärischer und ziviler US-Maschinen im Minutentakt, bemerkte Friedrich Küppersbusch in der Taz. Kanzler Merz erste Reaktion, Deutschland sei an den Militärschlägen nicht beteiligt, stehe aber im engen Kontakt mit USA, Israel und weiteren Partnern, greift also beherzt zu kurz. Immerhin wird da von deutschem Boden ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ermöglicht. Das mag gut finden, wer das Völkerrecht als eher störend empfindet, wenn es um die gerechte Sache geht. Aber geht es hier überhaupt um die gerechte Sache? Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder bezweifelt das. Er glaube nicht, dass es Trump um die Rechte der Menschen im Iran oder die Verhinderung einer Atombombe gehe, schrieb Snyder in der Süddeutschen Zeitung. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der Angriff auf Iran sehr wohl darauf zielen könnte, die US-Demokratie zu untergraben, den Präsidenten zu bereichern oder beides. Hier sind die Vereinigten Staaten eindeutig zu weit gegangen, reagierte Hans Zippert in der Welt satirisch auf die in Dubai festsitzenden Urlauber. Krieg darf niemals dazu führen, dass Menschen in der Ausübung ihrer Urlaubsrechte eingeschränkt werden. Man könnte auch für bitterböse Satire halten, was Adrian Lobe in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt. Der Großangriff auf Iran war kaum gestartet, da wurden im Internet schon die ersten Wetten abgeschlossen. Wird das iranische Regime bis zum 30. Juni fallen? Das ist aber keine Satire, sondern ein nüchterner Blick auf ein verstörendes Geschäftsmodell. Oder wie Lobe es formuliert, Bullshit-Bingo als Business. Auf Prognosemärkten können Nutzer heute Live-Wetten auf nahezu jede Art von Ereignis abschließen. Auf eine Schwangerschaft von Taylor Swift, eine Scheidung der Obamas oder einen Furz im Publikum bei einer Rede Trumps. Sogar Wetten auf eine Wiederkehr von Jesus Christus werden angenommen. Lobe lässt seinen Artikel so enden: Die Wetten, wen die USA als nächstes bombardiert, laufen bereits. Menschlicher wäre es sicherlich zu wetten, ob sich der eigene Chef allein in einem Raum eine Teehaube aufsetzen würde. Überprüfen ließe sich das Ergebnis aber wohl nur durch eine versteckte Kamera. Apropos Kamera. Im Spiegel zitierte Arno Frank den 2007 gestorbenen französischen Philosophen und Medientheoretiker Jean Baudrillard mit den Worten: »Die Überzahl von Bildern vernichtet alle Imagination.« Gemeint waren die Fernsehbilder zum Krieg. Im Krieg der Gegenwart hat sich das visuelle Dauerfeuer beschleunigt, schrieb Frank. Wer ein Smartphone halten kann, ist heute Berichterstatter. Es überträgt nicht mehr CNN, es übertragen Snapchat und TikTok. Wir sehen unmittelbar, aber unvermittelbar, ohne Einordnung, ohne Anteilnahme. Die einseitige Anteilnahme für die Palästinenser durch einen prämierten Regisseur auf der Bühne, verbunden mit seiner indirekten Drohung an Menschen mit anderer Meinung zum Thema, hat auf der diesjährigen Berlinale für Empörung gesorgt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer schien gar die Festivalchefin Trisha Tuttle entlassen zu wollen. Nun, nach vielen Solidaritätsbekundungen für Tuttle, steht fest, sie bleibt. Weimer hat geredet, Tattel hat gesiegt, schrieb Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen. Es ist dennoch gut, dass es jetzt einen Benimmkodex für die Berlinale geben soll, und man darf hoffen, dass sich auch der Kulturstaatsminister in Zukunft daran hält. Volker Schlöndorff sagte im Gespräch mit der Zeit, wenn jetzt durch den Konflikt der deutschen Filmwelt mit dem Kulturstaatsminister etwas klar wurde, dann dies, dass es zum Nahostkonflikt keine einfache Position gibt. Den Krieg musste der nun gestorbene portugiesische Schriftsteller Antonio Lobo Antunes als Militärarzt in Angola erleben. Die Vergangenheit war und blieb ihm traumatisierte Gegenwart. Das Personal seiner Romane war stets seelisch deformiert, schrieb Barbara Möller in ihrem Nachruf für die Welt. Schwer vorzustellen, dass sich Lobo Antunes aus Spaß einen Teekannenwärmer über den Kopf gezogen hätte. Oder doch? Barbara Möller erwähnte jedenfalls, dass Lobo Antunes den Literaturnobelpreis haben wollte und deshalb eifersüchtig auf seinen Landsmann Saramago war. Als ihn die Times 1998 anrief, um ihn um einen Kommentar zum Literaturnobelpreis für José Saramago zu bitten, knurrte er was von »Leitung gestört« ins Telefon und hängte auf.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen mit einem neuen Fazit wieder für Sie da.